Ich weiß nicht, wie es euch geht mit der Predigtreihe. Jetzt sind wir schon in der fünften Woche, wo es um das Herz geht. Man könnte auch sagen, ja, ist jetzt nicht genug mit Herz und Kardiologie. Kann man nicht mal ein bisschen Chirurgie machen oder irgendwie irgendwas mit dem Kopf oder so, mit dem Gehirn. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir noch ein bisschen an dem Herzen verweilen. Wir sind ja so gepolt, dass wir sehr schnell durch Dinge hindurchgehen wollen und dann schnell zum nächsten Thema und wieder was Neues und wieder was Neues und wir sind es gar nicht mehr gewohnt, uns festzubeißen in Themen, bis sie unser Herz erreichen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dieses Thema Herz von unterschiedlichen Seiten zu betrachten und mal sacken zu lassen und zu erleben, dass es was mit uns macht, dass es uns wirklich berührt, dass wir von unterschiedlichen Seiten angesprochen werden und dass der Heilige Geist uns wirklich auch kriegen kann bei diesem Thema. Das ist so ein bisschen das hebräische Denken übrigens. Wenn man den Johannesbrief liest, dann dreht er sich immer um dieselben Themen, immer und immer wieder. Und das ist nicht so richtig fortschreitend. Wir sind so griechisch geprägte Leute. Wir wollen erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und wir wollen irgendwie einen Fortschritt sehen. Und die Hebräer, die kreisen immer um die Themen, damit sie tiefer gehen. Und das soll auch diese Predigtreihe mit uns machen, dass wir uns tief mit unserem eigenen Herz auseinandersetzen. Also heute das ungeteilte Herz. In der letzten Predigtreihe haben wir uns sehr viel um das Alte Testament gekümmert und haben hineingeschaut, wie Gott mit dem Volk Israel unterwegs war und wie Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgerissen hat und wie Gott alles gegeben hat, wie Gott sein ganzes Herz, seinen ganzen Willen und seine ganze Macht ins Spiel gebracht hat, um das Volk Israel zu befreien. Und dann hat Gott einen Bund geschlossen mit seinem Volk und hat auch eine Erwartung ausgesprochen an sein Volk. Wie soll das Volk Gottes sich jetzt verhalten, nachdem es errettet wurde? Und da möchte ich mit uns lesen einen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose, der thematisch auch darum kreist. 5. Mose 10, 12 bis 13. Und nun, Israel, was verlangt der Herr, dein Gott, von dir? Er verlangt von dir nur, dass du ihn achtest, dass du nach seinem Willen lebst, dass du ihn liebst und ihm mit ganzem Herzen und mit aller Kraft dienst. Außerdem sollst du den guten Geboten und Vorschriften des Herrn, die ich dir heute gebe, gehorchen. Also Gott verlangt von seinem Volk Israel, dass es ihn mit ganzem Herzen dient und anbetet. Ganz und gar, nicht halbherzig, nicht nur so ein bisschen, nicht so ein kleiner Prozentsatz des Lebens soll Gott ehren, sondern das ganze Leben der Israeliten soll Gott Ehre machen. Interessant ist, dass hier der Zusammenhang gebracht wird zwischen diesem Gott ehren mit ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit dem Halten der Gebote. Also dieses Gott lieben mit ganzem Herzen ist jetzt nicht eine emotionale Geschichte, wo man sagen kann, naja gut, ich fühle mich gerade so, dass ich Gott lieben könnte und da springt so ein bisschen Liebe hoch zu Gott, sondern es ist letztendlich, wie ich mein Leben lebe. Mein Leben spricht davon, ob ich Gott liebe oder nicht. Und wenn mein Leben nicht davon spricht, weil ich gegen die Gebote handle, dann ist da anscheinend auch nicht dieses ganze Herz dabei. Gott mit ganzem Herzen folgen, hat mit der Gestaltung meines Lebens zu tun. Vielleicht ist da schon mal die erste Frage interessant. Wenn du jetzt mal auf dein Leben schaust und die Frage mal zulässt, wie viel Prozent deines Herzens, deiner Lebenskraft, deiner Lebensfokussierung ist auf Gott gerichtet? Und wie sehr ist dein Leben durch ganz andere Themenfelder belagert, so dass es gar nicht um Gott geht? Und dass Gott vielleicht sogar verdrängt wird, auch aus dem Herzen verdrängt wird. Wie sehr ist dieses Herz, was du hast, zerteilt? Das ist mal eine interessante Untersuchung, ja, die müssen wir mal machen. Und sich fragen, ja, was geht denn da eigentlich den ganzen Tag im Alltag ab bei mir? Worüber kreisen meine Gedanken, meine Gefühle, meine Termine? Was mache ich mit meinem Leben überhaupt? An dieser Stelle kann man auch ganz schnell schon mal in so ein schlechtes Gewissen reinrutschen, ne? Wenn man feststellt, Mensch, also 100% will Gott haben, ja, so das ganze Herz, okay, habe ich verstanden. Interessant ist, dass es hier im Buch 5. Mose steht, er verlangt von dir nur. Okay, also dieses kleine Wörtchen nur, anscheinend traut Gott uns das zu, dass wir das hinkriegen können mit seiner Hilfe. Keine große Sache. Und trotzdem, wenn wir unser Leben anschauen, ist es manchmal so, dass wir feststellen, Mensch, die 100%, das erscheint mir doch sehr weit gegriffen, das ist weit weg von meiner Lebensrealität. Vielleicht würde ich sagen, na gut, sind es vielleicht 3/4 des Herzens, ja, oder 60%, 80%, vielleicht 20%, dann ist es wenig, ne? Man versucht sie irgendwie zu finden und man kann dann ganz schnell unter diesen Druck kommen, dass da der Anspruch ist, das ganze Herz will Gott haben und ich habe das ganze Herz jetzt nicht gerade für ihn. Was mache ich denn jetzt und wie gehe ich damit um? Ich glaube, dass die Perspektive total wichtig ist. Wo kommen wir denn eigentlich her? Und da hilft uns auch dieses Bild aus dem Alten Testament, diese Geschichte, wie Gott das Volk Israel befreit hat aus Ägypten und Gott hat alles getan. Gott hat errettet, Gott hat versorgt, Gott hat das Land bereit gehalten, Gott hat die Plagen für den Pharao geschickt. Gott hat alles gemacht. Und Gott geht mit uns auch so um. Er hat alles gemacht. Er hat uns erlöst durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns Wohnung gemacht hat. Er hat uns ewiges Leben verheißen, das wir jetzt schon haben und das bis in alle Ewigkeit reichen wird. Wir sind reich beschenkt. Wir sind reich beschenkt. Ganz viel Zuspruch Gottes für unser Leben. Ohne, dass wir überhaupt etwas dafür getan haben. Wir haben Ja sagen dürfen. Aber wir haben nichts an Leistung gebracht. Und jetzt als Antwort auf diesen Zuspruch Gottes kommt der Anspruch Gottes an uns, wo er sagt, gib mir doch dein Herz. Und dann nicht nur ein bisschen, sondern gib dein ganzes Herz für mich, für meine Sache. Antworte mit deiner Liebe, antworte mit deinem Leben auf all das Gute, was ich dir schon längst gegeben habe. Also es ist keine Leistung, wo wir jetzt in Vorleistung treten müssen, um bei Gott Punkte zu sammeln, sondern es ist die Antwort auf die große Liebe Gottes, wo er schon längst mit seinem ganzen Herzen uns gedient hat. Das ist hier gemeint. Es gibt ein paar Verheißungen für Menschen, die mit diesem ungeteilten Herzen unterwegs sind. Ich möchte zwei mit uns kurz betrachten, auch aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 29. Dort steht, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen, und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Eine ähnliche Verheißung ist dann in Jeremia 29, Vers 13 zu finden. Also diese Verheißung, wenn wir mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele nach Gott suchen, wird er sich finden lassen. Man kann auch halbherzig suchen. Man kann auch so tun, als ob. Man kann auch nur ein bisschen was von Gott wollen. Man kann sagen, okay Gott, ich will mehr von dir haben und ich erwarte jetzt, dass du mir irgendwie Highlight-Erlebnisse schenkst und das ist dann Gott suchen. Aber eigentlich will ich mein Leben so leben, wie ich bisher auch lebe und es nicht auf dich ausrichten. Dann sucht man nur halbherzig. Und dann gibt's dafür keine Verheißung an dem Punkt. Aber da, wo ich sage, ich will Gott suchen mit meinem ganzen Herzen und ich will mich ganz ihm geben und ich will alles tun, so wie er das möchte und ich will mein Leben nach ihm ausrichten, gibt es die Verheißung, er wird sich finden lassen. Vielleicht suchst du nach Gott. Vielleicht suchst du nach mehr von Gott. Vielleicht sagst du, ich bin irgendwie nicht zufrieden mit meinem Leben, wie es gerade ist. Auch mit meinem geistlichen Leben nicht. Dann frage ich dich, bist du auch bereit, dein Leben von Gott verändern zu lassen? Oder willst du nur ein paar Streicheleinheiten haben, dass es dir momentan vielleicht ein bisschen besser geht und du einen kleinen Kick hast und du irgendwie neue Erkenntnisse hast oder du emotional irgendwie berührt bist? Oder willst du sagen, okay, Gott, hier ist mein ganzes Leben. Und Gott lässt sich darauf ein, wenn wir sagen, hier ist mein ganzes Leben, dann wird er sich finden lassen. Das ist seine Verheißung. Im 2. Chroniker 16, Vers 9 steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist ein schönes Bild, ja, wie Gott scheinbar so auf die Erde schaut und Ausschau hält nach denjenigen, die mit einem ungeteilten Herzen ihm nachfolgen, die ganz und gar für ihn sind und mit ihm unterwegs sein wollen. Und er schaut, wo sind denn diese Leute? Und dann Wenn er sie gefunden hat, dann stellt er sich an ihre Seite und sagt, ich bin jetzt an deiner Seite und ich bin treu für dich und meine Stärke ist da für dein Leben und ich begleite dich. Meiner Erfahrung nach ereignet sich das nicht automatisch, dass wir mit einem ungeteilten Herzen unterwegs sind. Dass wir mit diesem klaren Fokus in unserem Leben unterwegs sind. Sondern so wie ich das Leben wahrnehme und verstehe, ist es eher so, dass es fast Normalität ist, dass wir zerstreut unterwegs sind. Dass unser Herz voll ist mit allen möglichen Sachen, die darum werben, dass wir Aufmerksamkeit diesen Dingen geben. Dass wir irgendwie Platz dafür schaffen, dann quetschen wir noch was in unser Herz rein. Und Gott, der das ganze Herz haben will, der unser ganzes Inneres ausfüllen will, er wird so ein bisschen an die Seite gedrängt durch die normalen Dinge, die uns im Leben passieren können. Und durch Themen, die irgendwie hochpoppen und wo wir sagen, okay, das ist auch noch wichtig und da muss ich auch noch einen Blick drauf werfen. Wir sind zerstreute Wesen eigentlich. Und die Zeit heute macht es nicht einfacher. Wir sind hin und her gerissen. Umso wichtiger ist, dass wir uns entscheiden, dass wir das Herz für Gott freihalten wollen, dass wir diesen Fokus behalten wollen, dass wir ihm ungeteilt dienen wollen. Zerstreuung unserer Aufmerksamkeit liegt uns viel näher als Fokussierung auf das eine. Ich möchte ein Beispiel anschauen von einem Mann aus dem Alten Testament, der da eine Geschichte mit hatte, mit seinem Herzen, wie es zuerst auch sehr auf Gott ausgerichtet war und dann das Ganze gekippt ist. Und das ist König Salomo, der Sohn von David, der sein Nachfolger wurde als König und der den Tempel gebaut hat. Und wir lesen am Anfang seines Dienstes, wo David ihm praktisch das Staffelholz in die Hand drückt und sagt, hier, du bist jetzt mein Nachfolger, du sollst den Tempel bauen. Da lesen wir, wie ihm zugesprochen wird in 1. Chroniker 28, die Verse 9 bis 10. Und du, mein Sohn Salomo, lerne den Gott deines Vaters kennen. Diene ihm von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn der Herr sieht ins Herz des Menschen und versteht es. Er kennt jeden unserer Gedanken. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Also wieder auch diese Verheißung. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich für immer verstoßen. Mach dir bewusst, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus, ein Heiligtum zu bauen. Sei stark und mach dich an die Arbeit. Also David, der das Leben kannte, der auch um alle Schattenseiten des Lebens wusste, er spricht jetzt seinem Sohn zu, als guten Ratschlag, diene Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Keine halben Sachen, ganz und gar, nur so macht es Sinn. Gott kennt dein Herz, Gott kennt alle deine Gedanken, sei offen für ihn, geh mit ihm. Und die ersten Jahre oder die erste Zeit seines Dienstes als König, da lesen wir viele positive Dinge auch. Da lesen wir, wie Gott ihm gewährt, dass er etwas sich aussuchen kann, wie er einen Wunsch haben kann, was er von Gott bekommen möchte. Und er entscheidet sich für göttliche Weisheit. Und göttliche Weisheit kommt in sein Leben, so dass geschrieben wird, dass Salomo der weiseste Mann der Weltgeschichte war. Und dass er auf alle Fragen eine Antwort wusste. Er ist mit Gott unterwegs und er baut weiter das Reich aus und es ist ein Reich voller Frieden und Wohlstand und man sieht Gottes Hand auf dem Leben von König Salomo. Aber dann hat sich das Ganze irgendwie im Laufe der Zeit anders entwickelt und am Ende seines Lebens lesen wir jetzt folgendes Endresultat, was uns im ersten Buch Könige überliefert ist, im 11. Kapitel. Dort steht, König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Dies waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Als Salomo alt geworden war, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht länger allein auf den Herrn, seinen Gott, wie sein Vater König David es getan hatte. Salomo betete Astarte, die Göttin der Sidonier, an und Milkom, den abscheulichen Gott der Ammoniter. Und so tat Salomo etwas, was dem Herrn missfiel. Er hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, wie sein Vater David es getan hatte. Hier ist davon die Rede, dass König Salomo an den Frauen mit Liebe hing. Also die Frauen waren anscheinend jetzt für Salomo nicht nur irgendwelche Nummern, wo er sich gesagt hat, naja, ob eine mehr oder weniger ist jetzt auch egal, ich habe 1000 Stück und so, ne? Sondern er hing mit den Frauen mit Liebe an ihnen. Und dieses Wort an jemandem hängen, das wird auch in der Bibel gebraucht für Menschen, die an Gott hängen. Interessant, also er hing an den Frauen, wie er eigentlich an Gott hätte hängen sollen. Und diese Frauen, so wird in einer anderen Übersetzung beschrieben, diese Frauen neigten sein Herz. Das heißt, sein Herz war zuerst stabil für Gott und für Gottes Sache unterwegs, aber die Frauen, die machten was mit seinem Herz, sodass sein Herz kippte, es neigte sich hin zu dem, was Gott nicht mehr meint. Und sein Herz war nicht mehr ungeteilt. Das heißt, irgendwann im Laufe seines Lebens passierte Folgendes, dass die göttliche Weisheit, die er bekommen hatte, die er auch erbeten hatte, dass er sie eintauschte in menschliche Dinge, in menschliche Weisheit. Und es waren drei Punkte hier, die man herauslesen kann. Seine Liebe zu den Frauen. Man kann sagen, Salomo himmelte die Frauen an oder er vergötterte sie. Und sie bekamen einen großen Teil in seinem Herzen. Man kann sich dann fragen und auch da hineininterpretieren, okay, was war denn jetzt so wichtig daran, an den 1000 Frauen? Was Sexualität, dass er irgendwie nie genug kam, dass er nicht zufrieden war mit dem, was er hatte, dass er immer auf den neuen Kick irgendwie schielte und aktiv wurde und immer mehr sich nahm, weil auch die Machtposition hatte. Also das ganze Thema Sexualität spielt hier sicherlich eine Rolle. Es hat aber auch noch einen anderen Aspekt, und das ist der zweite Punkt, dass er diese Frauen und diese Ehen auch politisch motiviert nutzte. Das heißt, er hat die Tochter des Pharaos geheiratet, das war Ägypten, das war die Großmacht, und mit allen Nachbarvölkern, da hat er sich in die Herrscherfamilien eingeheiratet. So. Und das waren jetzt Frauen in seinem Harem. Er hat praktisch Sicherheitsbündnisse geschmiedet. So wie im Mittelalter, ja, hier Europa auch, ja. Man hat sich miteinander verbunden und dann war man so ein bisschen auf der sicheren Seite, dass man nicht so leicht angegriffen wird, weil man war ja eingeheiratet in der Familie. Also eigentlich ganz schlau gedacht, aber menschliche Weisheit. Das heißt, König Salomo, er hatte in seinem Herzen, hatte er anscheinend ein starkes Sicherheitsbedürfnis, dass er nicht bei Gott gestillt sah. Eigentlich ist Gott derjenige gewesen, der gesagt hat, hey, lebt vor mir als mein Volk und ihr werdet sicher wohnen in dem Land, was ich euch gegeben habe. Keine Angst vor Feinden, alles ist okay. So. Und Gott hat ja auch gesagt, heiratet nicht in fremde Völker hinein. Und Salomo, was macht er? Er schmiedet jetzt Bündnisse. Menschliche Bündnisse, strategische Bündnisse, wie jeder normale König damals es auch gemacht hat. Anscheinend hat er dieses Sicherheitsbedürfnis nicht bei Gott zur Ruhe bringen können, sondern hat aus eigenen Mitteln versucht, das Volk und seinen Staat in Sicherheit zu wiegen. Ist vielleicht mal ein interessanter Punkt für dein Herz auch. Nicht, dass du jetzt hier 1000 Frauen hast und schmiedest irgendwelche Pläne und so, strategische Bündnisse, aber wo suchst du denn Sicherheit für dich und für dein Leben? Ist da Gott derjenige, der dein Ansprechpartner ist und der Sicherheit implantieren darf in dein Leben, dass du weißt, egal was kommt, egal was ist, ich bin sicher bei Gott? Oder versuchst du selbst irgendwie, durch was auch immer, Sicherheit zu kriegen, jedenfalls den Anschein nach Sicherheit? Und das kann unser Herz belegen, dieses Streben nach Sicherheit. Gerade hier in der westlichen Welt, wo wir doch eigentlich alles haben. Und wir haben Angst, dass wir alles verlieren könnten. Wenn du woanders bist, ja, müssen wir vielleicht mit unseren Flüchtlingsgeschwistern hier reden. Ich glaube, das ist ein anderes Bedürfnis da. Die sind mit Unsicherheit aufgewachsen, die kennen eigentlich nichts anderes. Und dann haben sie nur noch Gott. Okay, der dritte Punkt, den wir hier sehen können, dass die Frauen Salomo mit Götzen in Verbindung brachten, mit fremden Glaubensrichtungen, so dass er auf einmal Kompromisse eingeht. Er war nicht mehr klar bei Jahwe, bei seinem Gott, dem er den Tempel gebaut hatte in Jerusalem, großes Projekt, sondern jetzt fängt er an, andere Heiligtümer für andere Götter auch zu bauen in Jerusalem, direkt gegenüber vom Tempel. Wir sagen, es ist schizophren. Ja, wie kann das denn eigentlich sein? Er hat doch einen Tempel gebaut und das ist doch hier. Gott hat sich offenbart und die ganzen Wunderwirkungen und die Herrlichkeit Gottes ist doch in den Tempel gekommen und so weiter und so weiter. Und jetzt fängt er an, seinen Frauen zuliebe Kompromisse zu schmieden. Wo gehst du Kompromisse ein? Wo ist dein Herz nicht mehr ganz auf Gott gerichtet, sondern du gehst Kompromisse ein, vielleicht auch, weil du irgendwelchen Leuten gefallen möchtest. Und weil du nicht möchtest, dass die irgendwie komisch von dir denken. Und dann hast du auch irgendwelche Sachen und machst auch irgendwelche Sachen, die eigentlich Gott nicht will. Und wo er ganz klar sagt, nee, das ist nicht mein Weg. Der Weg von einem ungeteilten Herzen für Gott zu einem geteilten Herzen ist meist ein schleichender Prozess. Das ist nicht so, dass das Knallauffall kommt, zack, und auf einmal ist das Leben irgendwie anders und das Herz ist geteilt, sondern das nistet sich ein. Auf einmal ist es ein bisschen mehr und dann schaffst du mehr Raum, dann triffst du die Entscheidung und dann die nächste Entscheidung, die nächste Entscheidung. Man hat so Weichenstellungen im Leben und dann ist die Frage, ja, wie entscheide ich mich denn? Kehre ich wieder um, mehr auf den Weg hin zu Gott, zu diesem ganzen Herzen, was ihm nachfolgt? Oder kehre ich nicht um und denke, naja, so schlimm wird's nicht sein und ich gehe in die andere Richtung und entferne mich immer mehr von Gott. Und irgendwann, am Ende des Lebens, liest man dann unseren Lebensbericht irgendwie und dann steht dann hier, dass wir irgendwie komisch geworden sind, ja, und dass unser Herz nicht mehr ganz bei Gott war. Und das sind die biblischen Zeugnisse, wie das ganze Leben sich irgendwie so aufsplittert. Also Acht geben auf Weichenstellung des Herzens und Korrekturen annehmen. Ich glaube, dass Gott durch seinen Heiligen Geist regelmäßig an uns arbeitet und dass er eigentlich andauernd uns umwirbt. Wie wir gelesen haben hier in der Offenbarungsbibelstelle, wie er anklopft an unser Herz und darum wirbt, dass wir uns korrigieren lassen, wieder hin zu diesem ganzen Herzen, was ihm nachfolgt. Das kann durch so eine Predigt sein, das kann durch einen Gottesdienst an sich sein, im Lobpreis, wenn du merkst, ja, mein Herz ist gar nicht mehr dabei. Mein Herz ist gar nicht dabei, ist mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Aber die Einladung Gottes ist ja da, zu sagen, Gott, du siehst ja mein Herz und ich möchte dir eigentlich mit meinem ganzen Herzen nachfolgen und hier ist das, was ich dir bringen kann. Ist nicht viel, 10%, ich bringe dir mein komisches Herz. Komm und mach was Gutes draus, heile mein Herz, erneuere mein Herz. Oder auch wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es jedes Mal eine Einladung, dass wir mit unserem Leben, mit unserer Schwachheit kommen und es Jesus hinhalten und sagen, Jesus, hier, nimm es und verwandle es, mach was Gutes draus. Aus eigener Kraft können wir ja unser Herz gar nicht erneuern. Aber wir können es Jesus hinhalten, immer und immer wieder. Okay, es gibt noch zwei Aspekte, die ich auch gefunden habe, wo es auch um dieses geteilte Herz geht. Was kann es denn noch sein, dass unser Herz geteilt ist? Und da gibt's eine Stelle im ersten Buch Chroniker, Kapitel 29, die Verse 6 bis 9, wo es auch um den Tempelbau geht. Da ist noch David derjenige, der das Ganze so angeschoben hat. Und da lesen wir, die führenden Männer der Sippen, die Anführer der Stämme Israels, die führenden Männer des Heeres und die Hauptleute und die königlichen Verwalter zeigten ihre Bereitschaft und stifteten 5.000 Talente Gold, 10.000 Dariken, was auch immer das ist, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen für den Bau des Hauses Gottes. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie, und sie wurden in die Schatzkammer im Haus des Herrn gebracht und der Aufsicht Jehiels, eines Nachkommen Gershons, übergeben. Das Volk jubelte über diese Freigebigkeit, denn alle hatten dem Herrn großzügig und frohen Herzens gespendet und auch König David freute sich sehr darüber. Das ist eine moderne Übersetzung. In der wörtlicheren Übersetzung der Elberfelder lesen wir im Vers 9, und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Okay, mit ungeteiltem Herzen. Das heißt, da war das Volk, das Projekt war da, Tempelbau ist angesagt und so weiter. Und die Leute waren so mit ihrem Herzen für Gott dabei. Die wollten ihm nachfolgen, die wollten ihn ehren, die wollten ihn lieben mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen, dass es automatisch fröhlich, freudig so war, dass sie ihren Krempel zusammengepackt haben und gesagt haben, okay, hier, für den Bau des Tempels. Okay? Das heißt, ich sehe hier, dass dieses ganze Thema Finanzen, Materialismus, Besitzstreben so eine Macht haben kann in unserem Leben, in unserem Herzen, dass es da zum Kampf kommt, ja? Wer hat jetzt in unserem Herzen das Sagen? Ist es der Materialismus, der Mammon, wie im Neuen Testament geschrieben steht, oder ist es die Liebe zu Gott? So, und im Neuen Testament steht auch, du kannst nur einem Herrn dienen. Also wer ist jetzt Nummer eins? Okay, ich mache jetzt keine Spendenpredigt, ne? Es geht um dieses Prinzip. Es geht um das Prinzip, wem gehört unser Herz? Und schau doch mal in dein Herz hinein, wie viel du dich vielleicht mit diesen Finanzdingen beschäftigst in deinem Leben. Wie sehr das eine Rolle spielt, wie viel Geld auf dem Konto ist, wie viel Geld auf dem Konto sein müsste, wo man noch mehr Geld akquirieren könnte, wie man mehr verdienen könnte und so weiter und so weiter. Dieses ganze Thema. Und dann behaupte ich, wenn das hochkommt in unserem Leben und wenn das eine Rolle spielt in unserem Herzen, dann drängt das Gott und die Liebe zu Gott aus unserem Herzen mehr und mehr raus. Und das passiert ganz automatisch irgendwie. Man muss aufpassen, dass man dagegen Entscheidungen trifft, die gut sind. Vor meiner Zeit auf der Bibelschule war ich ja in der Bank, habe eine Ausbildung gemacht. Und da bist du umgeben von diesen ganzen materiellen Dingen. Überall liegt Geld rum, die Kunden haben Geld, so du als Azubi, du hast nicht viel Geld, aber du kommst auf diese Spur, dann hast du auch dein kleines Wertpapierdepot und kaufst dann Aktien und so, ja, und dann guckst du automatisch andauernd, ja, was machen denn die Aktien heute? So, wie haben die sich entwickelt? Und dann freust du dich, wenn es wieder aufwärts ging, ja, und wenn es runter ging, dann, ah nee, dumm, ne, das Geld ist bald weg. Du bist belagert von diesen Gedanken. Und das nur mit so ein bisschen Spielgeld, ja, also keine großen Summen. Und dann hast du andere Leute als Kunden, die haben dann große Summen im Wertpapierdepot und die sind genauso drauf und die rufen jeden Tag an und fragen, ja, wie sieht's denn jetzt gerade aus auf dem Markt und so. Total krank, wo du denkst, ja, so will ich eigentlich gar nicht leben. Wer will schon so leben? Aber wie leicht geht das? Wie leicht passiert das? Vielleicht auch bei dir. Der letzte Punkt, wo ich erkenne, dass das Herz geteilt sein kann. Aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser abscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Hier heißt es wieder in der Elberfelder Übersetzung, du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Die Völker, die ihr vertreiben werdet, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Kann man sagen, Mensch, das ist tausende von Jahren her, ne? Was haben wir damit zu tun? Alte Geschichten damals, altes Israel, die waren nicht aufgeklärt, die Leute. Heute sind wir viel schlauer als damals. Nee, Pustekuchen, ne? Also wenn man heute unterwegs ist, ne, mit offenen Augen und so und in den Bücherläden schaut, dann gibt's ganze Regale, ne, von diesem Zeug, ne, von Anleitungen zu magischen Dingen und Hexerei hier und Voodoo da, ganz konkrete Beschreibungen. Das ganze Internet ist voll von solchen Dingen. Da, wo wir Raum öffnen für solche Dinge, da kann unser Herz nicht mehr ungeteilt für Gott schlagen. Da ist unser Herz belegt mit anderen Dingen. manchmal rutscht man da so unbewusst irgendwie rein und denkt, das sind irgendwie Spielereien oder so. Und dann geht man auch mal zum Wahrsager, weil das irgendwie vielleicht witzig ist, auf der Kirmes oder so zu wissen, irgendwie, was in der Zukunft kommt. Man sagt, man glaubt nicht daran, aber dann hat man doch was im Ohr und dann macht das was mit einem. Oder ihr lieben Eltern, ja, wie viele Bücher von den Kindern, die man so kriegen und kaufen kann und in der Bücherei sich ausleihen kann, wie viel Hexerei und Magie ist da drin? Ja, du kriegst ja kaum noch Bücher, die clean sind. Oder Fernsehen, ja, Kika, ja, so die Filme, die laufen, Comics. Wie viel magisches Denken wird da vermittelt? Lass uns doch aufmerksam sein. Ja? Nicht, dass wir schreckhaft unterwegs sind und sagen, sobald ich was gesehen habe, dann ist es schon schlimm. Aber lass uns doch aufmerksam sein, dass wir mit ungeteiltem Herzen Gott dienen und dass wir da nicht irgendwie uns verzetteln und auf komische Abwege geraten, keine Horoskope anschauen, Kartenlegen nicht machen und so weiter und so weiter und da sehr sensibel sind für solche Dinge. Es gibt andere Bereiche, die unser Herz in seiner Aufmerksamkeit für Gott zerteilen können. Und letztendlich kann es alles sein neben Gott, wenn es einen Platz gewinnt, der überdimensioniert ist. Ja, ein paar Sachen habe ich aufgeschrieben. Der Bereich Kunst, Wissen, Beruf, Hobby, Politik, Bildung, Internet, andere Medien, Computerspiele, ja, Sport, Gesundheit. Ja, da sagst du, Gesundheit ist doch alles super, Hauptsache gesund. Ja, aber ne, es kann ein Thema für sich sein, Wirtschaft und Wissenschaft und so weiter. Das Ganze kann Dimension annehmen, dass man sich so sehr in Sachen reinbegibt, dass das Herz zerteilt ist. Und Gott spielt nur noch so eine Rolle. Und die anderen Bereiche, überbordend. Ich glaube, dass Gott am allermeisten darunter leidet, wenn seine Kinder, die er errettet hat, wo er sein Herz, sein Ganzes gegeben hat, wenn die mit einem zerteilten Herzen ihm nur antworten. Und wenn die mit solchen Sachen belagert sind, ich glaube, das macht was mit Gott. Er sagt sich, hey, da wäre doch viel mehr möglich. Es wäre viel mehr möglich. Und er wirbt immer um uns, ja, dass wir umkehren, dass wir Entscheidungen treffen, in diese Richtung zu kommen. Dass er uns mehr geben kann. Dass wir wirklich suchen nach ihm, damit er sich finden lassen kann von uns. Er ruft uns zur Umkehr. In Joel 2 steht, letzte Bibelstelle für heute, Joel 2, 12 bis 13, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Da ist so eine Dringlichkeit drin. Immer wieder, gerade im Alten Testament, dieser Ruf der Propheten kehrt um. Und wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Vielleicht bist du jetzt auch heute irgendwie angesprochen, angetippt bei irgendeinem von den Punkten. Dann kehre an dem Punkt um. Heute, wenn wir Abendmahl feiern, gleich, dann halte nicht zurück. Und mach nicht da weiter, wo du herkommst, sondern sag, okay, Gott, ich spüre, ich muss eine Weichenstellung vornehmen, ich muss hin zu dir wieder gehen. Hier ist mein Herz, hier ist mein Herz. Komm und erneuere du mein Herz. Ich gebe dir meine 10%, meine 30%, meine 80%, was ich habe, gebe ich dir, aber erneuere du mich. Und hier bei Joel, da geht's dann weiter, wie der Prophet ruft, alle Bevölkerungsschichten aus Situationen, wo man sich nicht stören lassen will. Das sind Mütter, die ihre Kinder stillen, da sind Brautleute, die ihre Hochzeitsnacht haben und so weiter. Und der Prophet ruft die und sagt, kommt jetzt, kehrt um, heute ist der Tag. Vielleicht ist heute dein Tag. Dein Tag, wo du sagst und bekennst und kapitulierst und sagst, Jesus, mein Herz ist eigentlich ziemlich zerteilt. Ich bin da ziemlich zerfasert in meiner Fokussierung. So möchte ich nicht mehr weiterleben. Ich möchte eigentlich genau das tun, was du dir wünschst. Ich möchte mit ganzem Herzen dir nachfolgen. Dann antworte Gott mit deinem Leben und halte es ihm hin, wenn wir gleich auch das Abendmahl miteinander feiern. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du ein guter Gott bist und dass du ganze Sache gemacht hast mit uns und mit deinem Leben. Du hast nicht zurückgehalten. Du warst nicht halbherzig unterwegs. Du hattest nicht einen komischen Fokus, sondern du wusstest, was der Auftrag ist. Du wusstest, wem du dienst. Und du hast alles auf eine Karte gesetzt. Danke für dieses Vorbild. Und danke, dass wir heute von diesem ganzen Herzen, von diesem ungeteilten Herzen von dir profitieren. Herr, wir sind Nutznießer von den Entscheidungen, die du getroffen hast. Herr, aber du siehst unser Herz und du siehst auch die Schwierigkeit unseres Herzens, fokussiert zu sein auf dich und auf das, was dir wichtig ist. Du siehst all das, was sich eingenistet hat im Laufe des Lebens. Du siehst Bereiche unseres Lebens, die irgendwie so viel Raum in unserer Wahrnehmung haben, dass sie dich rausdrängen. Herr, und ich bete für uns alle hier um die Gnade, dass wir ehrlich und offen mit dir umgehen. Ich bete darum, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist ganz konkret und persönlich redest, dass es uns gerade jetzt warm wird und wir spüren, wir sind gemeint. Ich bete, mein Gott, dass du uns erneuerst und dass du uns dieses Herz schenkst, so wie du dir das wünschst. Ein Herz, was ganz auf dich gerichtet ist. Herr, wir wollen dazu Ja sagen. Wir wollen uns entscheiden für diesen Umformungsprozess. Ich bete darum, Herr, dass es geschieht und dass wir dich erleben, dass wir aufatmen und dass wir mehr die Leute werden, die du vor Augen hast und die du haben möchtest. So bete ich um dein Wirken in unserer Mitte, gerade jetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte die eingeteilten Helfer nach